Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen. Massenentlassungen des Schweizer Textilkonzerns Triumph sorgen in Südostasien für Proteste. Die beiden größten Detailhändler der Schweiz senken die Milchpreise um durchschnittlich 5%. Bei der Präsidentenwahl in Kirgisistan habe es Unregelmäßigkeiten gegeben, kritisiert die OECD. Dann, Südafrika erlebt eine Welle des Protests gegen Neopräsident Zuma. Und später, Atelierbesuch bei einem Geschäftsmännchen mit Bodenhaftung. Hier im Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer, Christian Löscher hat die Nachrichten des Tages.
Der Schweizer Textilkonzern Triumph hat in seinen Fabriken in Thailand und auf den Philippinen rund 3700 Stellen abgebaut, was dort Proteste auslöst. Nach wochenlangen Mahnwachen protestierten die Betroffenen heute vor den Schweizer Botschaften in Manila und Bangkok, teilen die Gewerkschaft UNIA und die Erklärung von Bern mit. Die beiden Organisationen werfen dem Triumph-Konzern vor, er wolle die örtlichen Gewerkschaften einschüchtern. Von den Entlassungen seien besonders Fabriken betroffen, die gewerkschaftlich gut organisiert seien. Triumph bestätigte die Entlassungen. Das Unternehmen begründete den Abbau mit der weltweiten Rezession. Es verkaufe deswegen weniger Unterwäsche. Die beiden Großverteiler Migros und Coop senken am kommenden Montag die Preise für Milch und Milchprodukte um durchschnittlich 5 Rappen. Grund für den Preisabschlag sind die tieferen Einstandspreise für Milch. Diese sollen nun an die Kundschaft weitergegeben werden. Die EU-Kommission hat die Übernahme des US-Autoherstellers Chrysler durch den italienischen Fiat-Konzern genehmigt. Durch den Zusammenschluss werde der Wettbewerb in Europa nicht wesentlich beeinträchtigt, befand die Kommission. Fiat übernimmt zunächst 20% von Chrysler. Dieser Anteil soll jedoch schrittweise ausgebaut werden. Nach dem Ende des Machtkampfes zwischen Porsche und Volkswagen hat der VW-Konzern heute seine Verkaufszahlen veröffentlicht. Wie VW mitteilt, gingen im letzten halben Jahr die Verkäufe um 5% zurück. Zum Vergleich, die gesamte Autobranche verzeichnete ein Minus von 18%. VW profitiert wegen seiner Kleinwagen stärker als andere Autobauer von den staatlichen Verschrottungsprämien in vielen Ländern. Die spanische Regierung hat beschlossen, die kriselnde Tourismusbranche mit 1 Milliarde Euro zu unterstützen. Nach der jüngsten Statistik kamen im ersten Halbjahr 11% weniger Touristen nach Spanien als ein Jahr zuvor und für das gesamte Jahr erwartet die Regierung ein Minus in der gleichen Größenordnung. Dies wäre der stärkste Rückgang, den der spanische Tourismus je erlebt hat. In Spanien gibt die Reisebranche 1,5 Millionen Menschen Arbeit. Spanien ist nach Frankreich und den USA das drittwichtigste Reiseland der Welt. Die Mehrheit der Menschen in Europa ist pessimistisch, was die künftige Entwicklung der Wirtschaft angeht. 60% sind der Ansicht, dass das Schlimmste noch komme. Dies ergab eine Umfrage im Auftrag der EU-Kommission in 30 europäischen Ländern. Befragt wurden 27.000 Personen. Ein Drittel gab an, konkret Angst um den eigenen Arbeitsplatz zu haben. In Spanien, wo die Arbeitslosigkeit mit 18% besonders hoch ist, waren es gar 2/3 der Befragten. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa kritisiert die Präsidentenwahl in Kirgisistan. Die Organisation spricht von zahlreichen Problemen und Unregelmäßigkeiten. So hätten manche Wähler ihre Stimme mehrfach abgegeben. Unterdessen hat sich der kirgisische Präsident Bakiev zum Wahlsieger erklärt. Nach Auszählung von rund 3/4 der Stimmen liege er mit 85% in Führung, teilte die Wahlkommission mit. Die 98. Wagner-Festspiele von Bayreuth können an diesem Wochenende wie geplant beginnen, dies nachdem eine Streikdrohung den Organisatoren schlaflose Nächte bereitet hatte. 24 Stunden vor der Premiere setzten Gewerkschafter und Organisatoren ihre Unterschriften unter einen Vertrag, der den Beschäftigten von Verwaltung und Technik besseren Lohn und bessere Arbeitsbedingungen garantiert. Am Montag hatten 120 Bühnentechniker bereits einen Warnstreik durchgeführt. An der Tour de France hat der Brite Mark Cavendish die 19. Etappe von Bourgoin-Jallieu nach Aubenas gewonnen. Im Gesamtklassement führt nach wie vor der Spanier Alberto Contador. Die heftigen Gewitter mit Hagel von gestern haben Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Die Schweizer Versicherungen erwarten mehr als 10.000 Schadensmeldungen und Kosten von über 50 Millionen Franken. Betroffen seien vor allem die Kantone Waadt, Freiburg, Bern und Luzern. Besonders groß sind die Schäden in der Landwirtschaft. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.761 Punkten minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.038 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 52,16 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 07,14. Das Wetter. Heute Abend gibt es verbreitert Regenschauer und lokal auch Gewitter. Morgen Vormittag ist es am Nordrand der Schweiz sowie im Osten noch wechselnd bewölkt mit lokalen Schauern. Sonst wird es immer sonniger und die Temperaturen steigen auf etwa 22 Grad. Im Wallis, im Tessin und in Südbünden scheint vom Morgen weg die Sonne. Im Tessin wird es mit Nordföhn bis 30 Grad heiß. Am Sonntagmorgen gibt es im Süden einige Hochnebelfelder, sonst scheint in der ganzen Schweiz die Sonne bei rund 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Triumph ohne Erfolg. Die Entlassung des Wäscheherstellers sorgen für Proteste im Ausland. Dublins kurzer Prozess, Hilfswerke kritisieren Rückführungen von Asylsuchenden. Zorn auf Zuma, die leeren Versprechen des südafrikanischen Präsidenten ärgern sein Volk. Ferdi der Strampler, Radrennfahrer Ferdinand Kübler feiert den 90. Geburtstag. Und Künstler ohne das liebe Geld.
Es gibt größere Abstürze, Panik auch. Aber bis jetzt habe ich es 30 Jahre geschafft, also sage ich mir, ich werde hoffentlich das auch noch bis zu meiner Pensionierung schaffen. Dann habe ich das erste regelmäßige Einkommen in meinem Leben.
Das war Mercurius Weisenstein, seine wundersame Welt in unserer Sommerserie. Der Schweizer Konzern Triumph kündigt also knapp 3.700 Fabrikarbeiterinnen und gerät damit ins Schussfeld der Kritik. Hunderte Personen haben in Thailand und auf den Philippinen vor der Schweizer Botschaft gegen den Unterwäschehersteller protestiert. Manuel Rentsch.
Die entlassenen Arbeiterinnen sind wütend. In den vergangenen Wochen haben sie vor den Fabriken Mahnwache gehalten. Heute nun haben sich die Proteste ausgeweitet. Laut ersten Meldungen haben sich allein in Thailand mehr als 1000 Personen an der Kundgebung beteiligt. Eine ebenso große Protestaktion wurde auf den Philippinen durchgeführt. Christa Luginbühl von der Entwicklungsorganisation Erklärung von Bern.
Friedlich verlaufen, aber natürlich emotional. Also das ist natürlich existenziell für diese Leute, dass sie diesen Job jetzt verloren haben. Sie haben demonstriert, unter anderem eben vor der Schweizer Botschaft in Bangkok, haben dort verlangt, dass die offizielle Schweiz sich einschaltet in den Fall.
Die Kündigungen seien kurzfristig ausgesprochen worden, sagt Christa Luginbühl, welche die Proteste mitkoordiniert. Allein in Thailand gehen 2000 Stellen verloren. Die Arbeiterinnen der Triumph-Tochterfirma Body Fashion Thailand seien Ende Juni informiert worden. Fast jede zweite Näherin muss innerhalb von nur 2 Monaten gehen. Auf den Philippinen wird eine ganze Fabrik geschlossen.
Dort haben die Leute das am 19. Juli erfahren, dass sie per Ende August ihren Job verlieren. Dort werden die Fabriken ganz geschlossen und dort sind auch 1660 Leute betroffen von diesen Schließungen. Ja.
Der Stellenabbau sei mit den Gewerkschaften nicht abgesprochen worden. Triumph verstoße somit gegen internationale Bestimmungen, kritisiert Christa Luginbühl. Auch gäbe es nur in gewerkschaftlich gut organisierten Fabriken Entlassungen, andere Werke würden verschont. Betroffen seien vor allem Arbeiterinnen, die ohnehin sehr wenig verdient hätten. Die Firma Triumph hat auf die Vorwürfe nur schriftlich Stellung genommen. Der Schweizer Konzern, der weltweit mehr als 44.000 Personen beschäftigt und einen Umsatz von 2,4 Milliarden Franken macht, bestätigten Stellenabbau. Der Konzern habe umfassend informiert und halte sich an die Bestimmungen in Thailand und auch auf den Philippinen. Mit dem Stellenabbau reagiere der Konzern auf den Abschwung. Als Folge der Rezession seien die Umsätze eingebrochen, sowohl bei den Handelspartnern als auch bei den Endverbrauchern, schreibt der Konzern.
Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch. Große Versprechen machte Jacob Zuma vor gut 2 Monaten, als er Präsident von Südafrika wurde. Die Armen in den Townships hegten Hoffnungen, doch nur für kurze Zeit, denn wenig scheint sich zu ändern unter Zuma. Jetzt schwappt eine Protestwelle über ganz Südafrika mit Streiks, Barrikaden und Plünderungen. ARD-Korrespondent Klaus Stecker.
Die Wirklichkeit hat Südafrikas Wunschpräsidenten Jacob Zuma schneller eingeholt als erwartet. Soziale Unruhen machen sich breit, über 30 gewaltsame Proteste in 7 von 9 Provinzen listen Polizei und Medien allein für diesen Monat auf. Der für seine spitze Feder gefürchtete Karikaturist Sapiro brachte es wie immer am besten auf den Punkt. In seiner Zeichnung schwappt eine Riesenwelle aus Lohnstreiks, Straßenprotesten, ausländerfeindlicher Gewalt, brennenden Barrikaden und geplünderten Läden über den erschreckten Präsidenten hinweg. Den von seinem Namen abgeleiteten Tsunami, so der trockene Kommentar, habe sich das Zuma-Lager anders vorgestellt.
The NEC condemned the violence that has accompanied service delivery protests.
Wir verurteilen die mit den sozialen Protesten verbundene Gewalt und untersuchen ihre Ursachen, hieß es kleinlaut vom Generalsekretär der Regierungspartei ANC, Gwede Mantashe. Und der mächtige Gewerkschaftschef COSATU-Präsident Sisulu Dlamini, ein enger Alliierter Zumas, schickte hinterher:
No matter how serious the issues you have
against. Wie berechtigt der Unmut über die Behörden auch sein mag, Gewalt und Ladenplünderungen kann man nicht gutheißen, denn auch diese Läden sichern Menschen ein Einkommen. Zuma und seine verbündeten Gewerkschafter und Kommunisten haben vor der Wahl hoch gepokert und viel versprochen. Eine soziale Wende, ein besseres Leben für alle. Nun, nach nicht mal 80 Tagen Amtszeit, machen sich die Massen zum ersten Mal Luft. Wichtige Straßen werden blockiert, Barrikaden brennen. In einem Township im Nordwesten wurden Zuwanderer angegriffen und ihre Geschäfte ausgeraubt. In Durban plünderten Arbeitslose sogar 2 große Supermärkte. Die Chefin der Arbeitslosenbewegung UPM, Nosipho Mtetshane, rechtfertigt die Aktion als Mundraub. Die Menschen hungern. Die Regierung muss Arbeitslosen eine Stütze von wenigstens 1.500 Rand, etwa 140 Euro geben. Südafrika erlebt gerade seine erste Rezession seit 17 Jahren. Einer neuen Studie zufolge haben 400.000 Menschen durch die globale Krise ihre Arbeit verloren. 42% von ihnen können nach eigener Angabe finanziell nicht mehr überleben. Das allgemeine Armutsniveau liegt ohnehin schon bei 47%. Der Volkszorn beginnt sich zu entladen.
We have been living here in the squalling conditions for more than 20 years.
Wir wollen Häuser, fordern sie im Süden Johannesburgs. Seit 20 Jahren hat sich hier nichts verändert. Diesmal protestieren wir, bis sie uns zuhören. Wir haben nicht mal Klos oder Wasser. Unsere Kinder werden krank. Präsident Zuma hat den Kampf gegen Armut zu seinem Hauptziel erklärt, den Großindustriellen Tokio Sekhwale zu seinem Wohnungsbauminister gemacht. Der ANC nach eigenen Angaben in 15 Jahren Regierung knapp 3 Millionen Billighäuser gebaut. Aber das ist alles nicht genug, meint die Kommunalexpertin Karen Hese. Es ist nicht so, dass nichts gemacht würde, aber das Tempo reicht bei weitem nicht aus.
Der Bericht aus Johannesburg von Klaus Stecker. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit einem Kämpfer und 2 Künstlern. Zuerst aber Menschen, die in der Schweiz Asyl suchen. Jeder dritte von ihnen hat das zuvor bereits in einem anderen Staat getan. Diese sogenannten Dublin-Fälle kann die Schweiz direkt zurückschicken. Das gilt auch für Staaten wie Griechenland und Italien, die mit Asylsuchenden wenig zimperlich umgehen. Diese Rückführungen kritisieren die Schweizer Hilfswerke. Sie seien humanitär unzumutbar. Christine Wanner.
Punkto Asylpolitik ist Griechenland eine unzuverlässige Partnerin. Das streitet nicht einmal das Bundesamt für Migration ab. BFM-Sprecher Jonas Montani.
Das BFM hat im Februar 2009 entschieden, bis auf weiteres gewisse verletzliche Personengruppen nicht nach Griechenland zurückzuschicken. Zum Beispiel betagte Personen, Familien mit minderjährigen Kindern, unbegleitete Minderjährige oder auch Kranke.
Im ersten Halbjahr unter Dublin führte das Bundesamt 6 Personen nach Griechenland zurück. Für die Schweizer Hilfswerke sind das 6 Personen zu viel. Die Hilfswerke kritisieren, in Griechenland hätten die Asylsuchenden kaum Aussicht auf ein Verfahren, ihnen drohe Haft oder gar die Ausschaffung in ihr Heimatland, unter Umständen ein Widerspruch zu Menschen- und Völkerrecht. Deshalb hat das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge bereits vor einem Jahr von Rückführungen nach Griechenland abgeraten. Zur Rolle der Schweiz sagt Susanne Bolz von der Schweizer Flüchtlingshilfe:
Der Staat, der nicht zuständig ist für das Asylgesuch, also die Schweiz, der muss immerhin davon ausgehen können, wenn eine Person dann überstellt wird in einen zuständigen Staat, dass dort ein inhaltliches Asylverfahren stattfindet, dass die Flüchtlingseigenschaft der Person dort geprüft wird. Und das ist eben aus unserer Sicht in Griechenland nicht gewährleistet.
Deshalb dürfe die Schweiz keine Asylsuchenden nach Griechenland zurückführen. Ähnlich prekär sei die Situation in Italien. Dort sei das Asylsystem derart überlastet, dass die Asylsuchenden in Perken oder auf der Straße leben. Gerade für Minderjährige, Familien oder Traumatisierte sei das nicht zumutbar. Zu dieser Kritik sagt Jonas Montani vom Bundesamt für Migration:
Italien hat die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet. Die Qualität des Asylverfahrens in Italien entspricht den Dublin-Anforderungen und ist gewährleistet. Die Schweiz überstellt Dublin-Fälle nach Italien, so wie das alle anderen Dublin-Staaten auch tun.
Die Flüchtlingshilfe möchte hingegen, dass die Schweiz bei kritischen Fällen Verantwortung übernimmt und das sogenannte Selbsteintrittsrecht des Dublin-Abkommens anwendet. Auch für die Schweizer Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht ist das ein gangbarer Weg. Geschäftsleiterin Yvonne Zimmermann:
Das würde dann heißen, die Schweiz verzichtet darauf, die Asylsuchenden abzuschieben und fährt mit dem gleichen System weiter. Für die Schweiz, denke ich, würde das nicht einen sehr großen Unterschied machen, weil sie ja ein Aufnahmesystem hat. Für die Flüchtlinge würde es jedoch einen sehr großen Unterschied machen, ob sie in einem Asylzentrum leben und eine gesicherte Ernährung haben oder ob sie auf der Straße landen.
In ihrer kritischen Haltung zu Dublin werden die Hilfswerke von der Luzerner Völkerrechtsprofessorin Martina Caroni unterstützt. Dass das Bundesamt für Migration Rückführungen nach Griechenland und Italien wirklich stoppen könnte, das hält sie aber für wenig realistisch.
Die Tendenz gesamthaft in Europa ist ja, dass die Zahlen der Asylgesuche möglichst niedrig gehalten werden möchte. Zudem glaube ich auch, dass es innenpolitisch ziemlich heikel wäre, wenn die Schweiz eine großzügige Praxis des Selbsteintrittsrechts entwickeln würde.
Mit ihrer Einschätzung dürfte Martina Caroni recht haben. Auf einen Rückführungsstopp angesprochen, folgt beim Bundesamt die prompte Antwort:
Das Ziel sowie der Sinn und Zweck des Dublin-Abkommens ist es, das sogenannte Asylshopping, also den Asylmissbrauch, zu verhindern. Die Schweiz ist Teil des Dublin-Raums und hält sich an die entsprechenden Regeln. Sie ist an diese Regeln gebunden und muss sie so einhalten, wie das alle anderen Dublin-Staaten auch tun.
Das war ein Beitrag von Christine Wanne.
Von ganz unten nach ganz oben gekämpft hat sich Ferdi Köbler im Leben und auf dem Rennrad am Berg. Heute wird Ferdi National 90. Seit über einem halben Jahrhundert fährt er keine Rennen mehr und doch gehört er zu den ganz großen Radprofis der Schweiz. Er ist ja auch der erste Schweizer Sieger der Tour de France. Inlandredaktor Dominik Meyer hat im Archiv gestöbert.
Ferdi war das große Kind, wie man es im Manne findet.
Eine Kindheit in Armut. Ein tyrannischer Vater, der dem Sohn das Velofahren verbietet. Es ist ein Stoff, aus dem Legenden gemacht sind. Kindheitserinnerungen von Ferdi Kübler.
Er hat gesagt, du bist nie Rennfahrer, du musst arbeiten, ich muss zu den Bauern arbeiten, Geld verdienen, aber nicht Velofahren, das ist Lödi-Zeug, hat er immer gesagt.
Doch der Sohn bietet dem Vater die Stirn, schwingt sich aufs Velo, auch wenn es abends Schläge gibt. Und mit 15 reißt er sich los, verlässt das heimische Martalen und rackert sich ab als Laufbursche. Er beginnt, erste Rennen zu fahren, fährt die Kübler auf dem Weg nach oben. 1942, der erste Gesamtsieg in der Tour de Suisse.
Wir haben damals noch gelitten, wegen Durst. Das ist schon lang. Wir haben manchmal 90, 100 Kilometer nichts mehr gehabt. Es hat keine Brunnen gegeben, wir konnten nicht absteigen. Das war nicht einfach.
Ist es die Schweizer Version des amerikanischen Traums? Von ganz unten nach ganz oben. 1950 fährt die Kübler zu oberst. Er gewinnt die Tour de France als erster Schweizer. Sieg folgt auf Sieg. 1951 Straßenweltmeister. 1954 Zweiter bei der Tour de France. Ferdi Kübler damals im Interview nach der Ankunft in Paris.
Ich habe als einziger von den Favoriten Blatt bekommen. Wir nehmen es mal an, der Bobby hat zum Beispiel an meiner Stelle Blatt gehabt und verliert wie ich fast 10 Minuten. Dann hätte er die Tour können gewinnen wahrscheinlich.
Ferdi Kübler ist ein Ungestümer. Tief beugt er sich über den Lenker. Einer, der leiden kann. Italien, Frankreich erobert er im Spurt und erntet hierzulande eine musikalische Hommage.
Frankreich nannte in seit da zärtlich Le Fou Pédalon. Für uns war er Ferdi National.
Verrückte Jahre. Kübler und Koblet. Die ewige Rivalität zwischen den beiden so unterschiedlichen Schweizern. Hier der verbissene Kämpfer Ferdi Kübler, dort das eitle Naturtalent Hugo Koblet. Ferdi Kübler erinnert sich.
Für Kübler sind es gewesen und für Koblet sind es gewesen. Es hat sich die halbe Schweiz fast aufgeteilt. Wir haben einander nichts geschenkt. Ein sauberer, fairer Kampf.
1957 steigt Kübler vom Rad. Dem Rennzirkus aber bleibt er verbunden. Heute klagt er, dass der Radsport kaputt gehe. Der Dopingsumpf widert ihn an. Das habe es früher nicht gegeben, sagt er. Auch wenn das so nicht stimmt, Dopingfälle gab es auch damals. Ferdi National, eine Schweizer Legende wird 90. Ferdi, der bescheidene Schweizer, Ferdi, der liebenswürdige Ehemann, einer, den man einfach gern hat.
Hoch der Meister vom Pedal.
Geburtstagskind, wenn man das mit 90 noch sagen darf, Ferdi Kübler, ein Beitrag von Dominik Meyer. Jetzt ist es 18.22 Uhr zu unserer Sommerserie. Mittags im Rendezvous und jetzt bei uns. Heute Kunst und Kies. Kaum eine Künstlerin setzt sich nicht mit dem lieben Geld auseinander, sei es ganz banal, weil sie von ihrer Kunst leben möchte oder aber weil sie Geld zum Thema ihrer Arbeit macht. Romana Costa hat zwei Kunstschaffende besucht. Franziska Koch hat sich in einer Installation mit dem geheimnisumworbenen Goldschatz der Nationalbank befasst und Mercurius Weisenstein, er hat ein künstlerisch praktisches Modell von Einnahmequelle entwickelt.
Limmatstraße Zürich. In einer Baulücke steht ein überdimensionaler Lautsprecher, rund 3 Meter hoch. Daneben zwei kleine Filmmonitore, die eine Lagerhalle zeigen. Ein Depot. Schaut man genauer hin, erkennt man auf den Holzpaletten Goldbarren. Und man fragt sich, ist das etwa der sagenumwobene Goldschatz der Nationalbank? Die Künstlerin Franziska Koch?
Nein. Man weiß nicht, wo das Gold ist. Also es ist klar, man weiß, ein Teil ist in Bern, ein Teil ist vermutlich in London. Und es gibt hunderte von parlamentarischen Vorstößen natürlich, wo der Bundesrat quasi berieselt, endlich herauszufinden, wo das Gold ist. Es ist wirklich spannend.
Alles andere als spannend ist, was auf dem Monitoren zu sehen ist. Ein Mann sitzt in seinem blauen Überkleid auf einem Hubstapler, fährt einzelne Paletten mit Gold von einer Ecke der Halle in die andere, stapelt neu, nummeriert, beschriftet. Dazu pfeift oder singt er. Ab und an geht er zu seinem staubigen Schreibtisch, schaut Akten durch. Dieses Depot hat die Installationskünstlerin Franziska Koch selbst inszeniert. Sie hat den Lageristen eingestellt, den Hubstapler und die Halle gemietet. Und auch das Gold ist Handarbeit.
Das Gold sind Dachlatten, eingepackt mit Goldfolie.
Verblüffend echt sehen sie aus, diese Goldblöcke im nachgebauten Golddepot.
Also mich hat das interessiert, das Geheimnis. Der Ort, der existiert, der ist physisch irgendwo. Da wird etwas umverteilt, verkauft. Und wir wissen eigentlich nicht viel davon.
Diktatorengeld, Nazigold, nachrichtenlose Vermögen, damit hat die Nationalbank zwar immer wieder Schlagzeilen gemacht, ganz konkret aber wisse man viel zu wenig, sagt Koch. Deshalb hat sie recherchiert. Sie hat mit Finanzjournalistinnen gesprochen, mit Goldhändlern und Sicherheitsleuten und bei der Nationalbank nachgefragt. Ihr Ziel, diesen geheim gehaltenen Ort inmitten der Stadt Zürich öffentlich zu machen, das Geheimnis zu lüften. Kochs Arbeit trägt den Titel «Reserven», spielt also auf die Goldreserven an, die im Depot lagern, und den Wert, den sie haben. Einmal weniger, einmal mehr, wie jetzt mit dem stark gestiegenen Goldpreis wegen der Finanzkrise.
Ich werfe das natürlich der Gesellschaft auch vor, oder, dass man einmal Wert setzt und dann wieder ganz was anderes. Und jetzt mit dem Crash ist natürlich klar, dass man eine Art auch eine Einsicht hat, dass es halt Systeme von Wert gibt, die dann gar nicht aufgehen wieder. Und das hat mich interessiert und auch interessiert, dass der Wert dann trotzdem wieder so verschlossen irgendwo ist, also dass man eben wissentlich keinen Zugang kriegt.
Franziska Kochs Installation ist also auch ein Statement zu Dynamiken unserer Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die sagt, über Geld spricht man nicht im realen Leben. Geld hat man. Koch macht das Gegenteil. Sie hat kaum Geld, spricht aber darüber.
Das ist natürlich jetzt bei der Kunst schon hart, oder man produziert und dann bekommt man entweder einen Preis oder es wird verkauft. Und es ist natürlich als selbstständig erwerbende Künstlerin mit zwei Kindern, es ist nervenaufreibend. Manchmal gibt es Monate, wo man nicht weiß, ist das jetzt gesichert, oder man weiß, es kommt dann schon, aber erst Ende Jahr, also braucht man eine Überbrückung und so weiter.
Die 43-jährige Mutter sagt offen, mit ihrer Kunst könne sie ihre Familie nicht über die Runden bringen. Dieses Einkommen sei zu gering und zu unregelmäßig. Deshalb unterrichtet sie daneben noch an der Zürcher Hochschule der Künste. Als Künstlerin zu vermitteln, als Vermittlerin Kunst zu machen, das spiele Hand in Hand.
Ich könnte weder dozieren, ohne Kunst zu machen, noch könnte ich Kunst machen, ohne zu dozieren. Sie sind existenziell abhängig voneinander.
Ohne zu kokettieren, das sei ihre Realität. Die Realität einer freischaffenden Künstlerin in der Schweiz.
Es ist eher so, vom Berufsbild her wird es noch mystifiziert, aber eher von der Außenwelt als, denke ich mir, vom Künstler oder Künstlerin selber, dass man findet, Künstler gleich Lebenskünstler. Künstlerin sein ist ein Beruf, das ist einfach mein Beruf.
Künstler, ein ganz normaler Beruf. Fakt ist, nur die wenigsten können von ihrer Kunst leben. Eine Umfrage des Dachverbandes der Schweizer Kulturschaffenden Swiss Culture hat ergeben, rund die Hälfte der Kulturschaffenden verdienen mit ihrer kulturellen Tätigkeit weniger als 20'000 Franken im Jahr und brauchen deshalb ein Zusatzeinkommen. Sind Künstler also doch Lebenskünstler? Einer, der einen anderen unkonventionellen Weg gewählt hat, ist der visuelle Künstler Mercurius Weisenstein. Weisenstein hat eine eigene Welt geschaffen. Albedonien heißt dieses erdachte Land, es hat eine Hauptstadt, Berge, Flüsse und sogar eine Art eigene Währung. Seit 11 Jahren verkauft Weisenstein albedonische Wertpapiere.
Im Frühling kann man das albedonische Wertpapier zeichnen und im Herbst des betreffenden Jahres, am 11.11., das ist der historische Zinstag, an diesem Tag kommen also die Leute, die ein Wertpapier besitzen, kommen zu mir ins Atelier und holen ihren Zins ab, das heißt die Flasche Wein dieses Rebbergs.
Eine Flasche Wein als Zins, selbstgemachter Wein von Weisensteins albedonischen Rebberg, dem einzig realen Gebiet des fiktiven Landes Albedonien, da stehen wir nun an einem steilen Südhang in Zollikofen bei Bern, umgeben von Rebstöcken.
Hier, das ist die Chardonnay. Das ist Sauvignon Blanc, oben ist die Rieslingssilvane und der Rest ist die drei verschiedenen oder vier verschiedene Klone Pinot Noir.
Weisenstein prüft die reifenden Trauben des entstehenden Jahrgangs 2009.
Jetzt sieht es eigentlich noch gut aus. Da habe ich jetzt endlich Glück gehabt. Es hat sicher im Moment genug dran, zu viel noch.
Der Künstler als Weinbauer, damit er die Zinsen bezahlen kann, Weisenstein konnte bisher rund 160 solcher Wertpapiere zu je 330 Franken verkaufen. Für ihn ist klar, das Geld ist nicht einfach geschenkt oder gespendet, sondern angelegt. Als Zins gibt es Wein, später auch Kunst.
Wenn ich jetzt das System da mit diesen Papieren aufgebaut habe, dann weiß ich, dass ich eine Leistung schon erbracht habe oder noch erbringen werde. Und deswegen habe ich eigentlich auch ein gutes Gefühl. Also ich habe das Gefühl, ich habe was gemacht für das Geld, was ich bekomme. Und vielleicht ist es ein bisschen ein Unterschied, wenn man jongliert mit Geld. Also ich will das jetzt nicht werten. Auch eine Börse kann ja einen Spieltrieb befriedigen. Und hier wird viel Spieltrieb befriedigt, also sowohl beim Wertpapier wie im Rebberg wie in der Kunst. Also das ist eigentlich fast nur Homo Ludens.
Homo Ludens, der Mensch Mercurius Weisenstein, der spielerisch und mit einem Augenzwinkern seine Arbeit macht. Das Wertpapier ist Teil seines Einkommens, neben der Kunst- und Restaurationsarbeiten.
Also ich brauche die drei Standbeine, eindeutig. Die größte Kontinuität ist eigentlich das Wertpapier. Das generiert seit 11 Jahren etwa einen normalen Monatslohn.
Also rund 5'000 Franken im Jahr. Dazu kommt unregelmäßig, was die Kunst und die Restaurierungen einbringen.
Ich versuche damit zu leben. Also es ist nicht immer einfach. Es gibt größere Abstürze, Panik auch. Aber bis jetzt habe ich es 30 Jahre geschafft. Also sage ich mir, ich werde hoffentlich das auch noch bis zu meiner Pensionierung schaffen. Dann habe ich das erste regelmäßige Einkommen in meinem Leben.
Im Atelier des 55-jährigen Künstlers in einer alten Mühle, nur wenige hundert Meter vom Rebberg entfernt, hängen an den Wänden seine Bilder, farbige Ölbilder. Von Namen sind sie abstrakt, mit mehr Distanz jedoch erkennt man Gesichter, Leute, Menschenmassen. Hier also wird jeweils am 11.11. den Wertpapierbesitzerinnen und Besitzern der Zins bezahlt. Parallel dazu wird Wein degustiert und Weisensteins Kunst betrachtet. Denn hat man ein albedonisches Wertpapier 3 Jahre lang, kann man damit auch Kunst erwerben. Ein kluger Schachzug. Mercurius Weisenstein verkauft seine Bilder so auch ohne Galerie und die Leute verfolgen sein künstlerisches Tun dank dem Wertpapier über Jahre.
Ja.
Hallo. Ah,
Tom.
Doch mit dir.
Schon mit dem Wertpapierbesitzer in das Besuch.
Hallo.
Ja,
Ute.
Elisabeth Schneeberger hat vor 5 Jahren ihr erstes Wertpapier gekauft. Seither ist sie Weisenstein treu geblieben und unterstützt ihn mit dieser speziellen und rentablen Art von Mäzenatentum.
Das Spielerische daran, es nicht ganz ernst nehmen von Systemen, die in unserer Welt als fix gelten, auch von im weitesten Sinn natürlich wirtschaftliche Systeme, die so fix sind. In dem Sinn ist das Wertpapier, das eben eine andere Ausrichtung hat, genau Teil von dem Spiel, das uns gefällt.
Ein Spiel für den Geschäftsmann Mercurius Weisenstein nicht nur.
Ein Geschäftsmännchen vielleicht. Also ist alles auf kleiner Flamme. Und vielleicht ist es auch etwas, das aber am Schluss mehr Bodenhaftung hat und nicht so schnell entgleist. Und durch die Abstürzung, also mit allen diesen Wertpapierbesitzen, gibt es so ein soziales Gefüge. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt.
Und mit diesem sozialen Gefüge, mit dieser Gemeinschaft, wächst aus dem fiktiven Land Albedonien ein Stück Realität.
Das war Romana Costa, unsere Kulturredaktorin. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Veronika Mayer, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr auf DRS4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.